Audio Now.
Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Stern-Crime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
Der 6. November 2016 ist ein trüber Herbsttag. Caroline G. ist 27 Jahre alt, beliebt, aufgeschlossen, hat viele Freunde in der Kleinstadt Endingen am Kaiserstuhl. Sie ist über Mittag mit ihrem Mann beim Brunch. Ihr Mann hat sich danach mit seinem Vater verabredet, ein Fußballspiel in einem Nachbarort ansehen. Sie selbst zieht sich Jogging-Sachen an. Um 14.58 Uhr schickt sie ein Selfie an einen Bekannten. Gehe jetzt joggen, schreibt sie. Sie sendet ihr letztes Lebenszeichen.
Hier ein Hinweis für alle, die sich für wahre Verbrechen interessieren. Stern Crime hat gerade sein neues Sommerbuch herausgebracht. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit Serienmördern. Serienmörder, das wissen wir aus der Forschung, treten sehr selten auf und doch erschüttern uns ihre Verbrechen wie keine anderen. Was den Serienmörder vielleicht am unheimlichsten macht, ist, dass wir uns nicht vor ihm schützen können. Sie morden um des Mordens willen und jeder könnte ihr Opfer werden. In unserem Extraband veröffentlichen wir 13 unserer besten Texte über Serientäter. Das Stern-Crime-Sommerbuch finden Sie überall, wo man Zeitschriften kaufen kann. Oder Sie bestellen es auf shop.stern.de.
Mein Name ist Nicolas Büchse. Ich bin Reporter von Stern Crime und ich spreche mit Walter Roth. Er war damals Pressesprecher beim Polizeipräsidium Freiburg und Mitglied der Sonderkommission Erle, die Caroline G.'s Schicksal aufklärte. Walter Roth erzählt von einem der aufsehenerregendsten Kriminalfälle der vergangenen Jahre, von der Angst vor einem Serienmörder und von der aufreibenden Arbeit einer Sonderkommission, die es schließlich fertigbrachte, anhand einer Eisenstange und den Autobahnmautdaten von 43.000 Fahrzeugen zwei Morde aufzuklären. Dies ist Teil 1 dieser zweiteiligen Episode von Stern Crime Spurensuche. Herr Roth, am Montag, den 7. November 2016, klingelte bei Ihnen frühmorgens das Telefon. Es war kurz vor 6. Ihr Sohn war am Apparat. Er ist Dienstgruppenleiter bei der Polizei. Und Sie wussten gleich, das heißt nichts Gutes. Was ging Ihnen durch den Kopf?
Ja, was heißt nichts Gutes? Also es war so, ich war die Woche davor, hatte ich einen Infekt, war krankgeschrieben, hatte eigentlich auch vor, nochmal zum Arzt zu gehen. Und mein Sohn wusste das auch und deswegen war es natürlich schon etwas seltsam, dass er mich dann dennoch anruft in seiner Funktion als Dienstgruppenleiter beim Polizeirevier. Er hat mir dann auch mitgeteilt, dass in Endingen am Kaiserstuhl eine Frau vermisst wird seit dem Vorabend. Die Umstände seien sehr besorgniserregend, weil es sich um eine sehr als zuverlässig geltende Frau handelt, die eigentlich noch nie grundlos gefehlt hatte. Man hatte wohl am Abend auch schon zunächst bei den Angehörigen eine Suche gestartet. Als das dann ohne Ergebnis war, hat man die Polizei verständigt. Man hat dann auch erste Maßnahmen schon in der Nacht in die Wege geleitet. Aber kurz vor 6 morgens hatte man noch keinen Anhaltspunkt. Es war eben dann schon so, dass man aufgrund der ersten Einschätzung davon ausgehen musste, dass irgendetwas passiert sein könnte. Das musste noch kein Verbrechen gewesen sein, aber dass der Frau unter Umständen irgendetwas zugestoßen sein könnte.
Sie spürten schnell, dass dieser Fall kein Routinefall sein würde. Wieso?
Also es lief an als Vermisstenfall. Wir haben bei der Polizei häufiger Sachverhalte, die als Vermisstenfälle anlaufen, die aber zum Glück, so muss man sagen, in einem ganz hohen Prozentsatz sich dann im Nachhinein in Wohlgefallen auflösen oder die Personen werden wieder gefunden. Routine insofern, dass man einfach die Abläufe kennt, dass man weiß, was zu tun ist. Und in diesem Fall hatten eben schon die ersten Maßnahmen, die stattgefunden haben, von privater Seite, auch dann von der Polizei, eben nicht zum Erfolg geführt. Und das war dann auch so ein Gefühl, was man entwickelt hatte, aufgrund der Erfahrung, aufgrund der Umstände, dass es sich vielleicht in eine andere Richtung entwickeln würde.
Das heißt, all diese Indizien haben die dann dazu geführt, dass die Polizei schnell handelte in diesem vermissten Fall?
Das wird grundsätzlich immer schnell gehandelt. Und durch das schnelle Handeln kommt es eben in den meisten Fällen eben auch gleich zur Aufklärung, dass die Person gefunden wird, dass ein Aufenthaltsort ermittelt werden kann. Die Statistik sagt ja auch aus, dass eine verschwindend geringe Anzahl, Prozentzahl der vermissten Fälle jetzt praktisch für den Vermissten negativ ausfällt. In 0,1%, meine ich, im Kopf zu haben, sind es dann tatsächlich dann Verbrechen, die dahinter stecken. Und diese Statistik hat man natürlich auch im Kopf. Aber die Gesamtumstände in diesem Fall haben eben dann schon Gedanken aufgebracht, ja, irgendwo kommen ja diese 0,1% auch her. Das heißt, die Fälle passieren auch und die Befürchtung bestand eigentlich sehr schnell.
Sie waren zu diesem Zeitpunkt Pressesprecher beim Polizeipräsidium in Freiburg. Was faszinierte Sie an dem Job?
Ja, ich war schon in verschiedenen Bereichen tätig und man hat sehr viel natürlich als Polizei mit schlimmen Dingen zu tun. Auch der Umgang manchmal mit Mitbürgern ist nicht unbedingt immer positiv im Sinne davon, dass man es mit Straftätern zu tun hat und so weiter. Ich war viele Jahre in der Prävention tätig, in der polizeilichen, und hatte dort auch schon die gute Erfahrung gemacht, dass es sehr wohl auch positive Kontakte gibt mit der Bevölkerung, mit Institutionen und so weiter, auch mit den Medien. Ich war dann vorübergehend auch Stellvertreter des damaligen Pressesprechers im Landkreis Emmendingen eine längere Zeit. Dann wurde eine Umorganisation durchgeführt in Emmendingen damals noch. Dann konnte ich im Prinzip ein neues Gebiet übernehmen, das neben der Prävention eben auch die Öffentlichkeitsarbeit umfasst hat, und die Einstellungsberatung hat auch noch dazu gehört. Und da hatte ich dann wirklich auch regelmäßig und engen Kontakt zu den Medien und habe dann eigentlich auch das bestätigt gefunden, was ich vorher schon so ein bisschen aus der Entfernung eingeschätzt hatte, dass Medien und Polizei eigentlich im Grunde genommen eine ähnliche Intention verfolgen. Das heißt, man unterrichtet die Öffentlichkeit über bestimmte Dinge, die passiert sind, und vor allem, was mich dann auch bis zu meiner Pensionierung dann eigentlich auch wirklich erfreut hat, war, dass es mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen immer ein wertschätzender und respektvoller Umgang war miteinander, dass man sich auf die, vor allem auf die regionalen Medien zu 100% verlassen konnte. Man konnte auch mal eine Information geben, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Wenn man dann den Hintergrund erklärt hat, warum das hier im Moment jetzt nicht so geeignet ist für die Öffentlichkeit, dann hat man da auch immer auch Verständnis erfahren.
Ihre Kollegen nannten Sie Ö ganz kurz. Das war jetzt aber nicht despektierlich gemeint, oder gab es doch noch so ein bisschen Hemmschwelle gegenüber den Medien bei einigen Kollegen?
Nee, also ja, die Hemmschwellen gibt es immer noch. Die sind zwar deutlich weniger geworden im Laufe der Jahre, weil man einfach auch erkannt hat, dass wir als Polizei auch sehr viel transportieren können über die Medien, also das, was auch in unserem Interesse liegt. Die Abkürzung Ö, das liegt einfach daran, dass ein beliebter Sport in der Polizei ist, das Abkürzen, weil man natürlich unheimlich viele Fachbegriffe hat, die zum Teil auch wahnsinnig sperrig sind und die man dann auch nicht jedes Mal wieder in voller Länge aussprechen kann. Das Ö ist die Abkürzung für Öffentlichkeitssachbearbeiter. Ja, und wenn man jetzt sich vorstellt, es unterhalten sich Kollegen irgendwo und dann kommt eben dieser Öffentlichkeitssachbearbeiter über den Gang, dass man dann vielleicht dann diese Abkürzung wählt, die hat mit der Wertschätzung oder mit Respektlosigkeit oder sowas überhaupt nichts zu tun. Also auch der oberste Chef, der P, wird abgekürzt, der Präsident. Es gibt eigentlich kaum einen Begriff, der innerhalb von der Polizei nicht irgendeine Abkürzung erfährt.
Was war Ihre Aufgabe an jenem 7. November 2016 als Ö?
Also die erste Information von meinem Sohn war eben, dass auch schon Medienvertreter vor Ort sind in Emmendingen. Das ist im Prinzip die entscheidende Aussage für mich gewesen, die entscheidende Information. Denn als Pressesprecher, Polizeisprecher, habe ich die wesentliche Aufgabe, eben die Medien zu betreuen, damit die Kollegen, die dort tätig sind, einfach den Rücken frei haben, dass man die Verbindung herstellt zwischen Informationen an die Öffentlichkeit und eben auch die internen Informationen abschöpft. Das heißt, wenn jetzt da noch keine Medienvertreter gewesen wären, wäre ich auch nicht hingefahren. Ja? Sondern dann hätte man einfach Kontakt gehalten, hätte mit Sicherheit schon die erste Pressemeldung vorbereitet, denn es war ja klar, die Frau fehlt seit vielen Stunden und man muss im Prinzip eine Öffentlichkeitsfahndung auf den Weg bringen, um einfach keine Zeit zu verlieren. Das lief dann parallel im Endeffekt, das heißt, ich bin direkt nach Endingen gefahren und habe dort auch dann tatsächlich auch schon sehr früh einen regionalen Lokalredakteur angetroffen, den ich schon kannte aus dem Alltagsgeschehen, sage ich mal. Aber es war auch schon ein Medienvertreter dort, der jetzt nicht direkt aus der Region stammte, der das aber irgendwie über die Kanäle, die Kommunikationskanäle, über die Medien dann auch schon erfahren hat, dass da eine Frau fehlt.
Ja, also Sie haben sich dann ins Auto gesetzt, sind hingefahren in Endingen. Können Sie uns bitte den Ort und die Einwohner ein bisschen beschreiben?
Ja, das ist relativ einfach, weil ich selbst auch vom Kaiserstuhl stamme. Also Endingen, ein kleines Städtchen, sehr harmonisch gelegen, sehr friedlich gelegen, auch von der ganzen Atmosphäre her. Urlaubsort auch für viele Leute, die dort ihre Tage verbringen. Die Menschen sehr, sehr aufgeschlossen, bisweilen auch ein bisschen eigenwillig, aber das sind die Kaiserstühler von Grund auf, aber das hat nicht unbedingt jetzt mit der Mentalität der Kaiserstühler zu tun. Da gibt es sicher auch andere Regionen noch äußerst liebenswert, hilfsbereit. Wir haben dann auch in den Tagen danach genau das erfahren, also eine unwahrscheinliche Empathie für die Angehörigen, für die vermisste Frau, aber auch Verständnis für die Maßnahmen der Polizei und eine unwahrscheinliche Unterstützung auch von der Bevölkerung.
Sie waren dann dort in Endingen. Was erlebten Sie da? Da war die Suchaktion schon im Gang und es ging weiter. Was wurde denn alles unternommen?
Also wir haben natürlich dann sofort eine Koordinierungsstelle aufgebaut, um einfach die Suchmaßnahmen zentral zu steuern. Wichtig war, dass man dort auch schon Kontakt aufgenommen hat mit Privatleuten, die natürlich, was man nachvollziehen kann, versucht haben zu unterstützen, auch durch Suchaktionen zu unterstützen. Man hat dann dort einfach auch Einfluss genommen, dass man diese Suchen jetzt einfach den Profis überlassen sollte, weil einfach mit System vorgegangen wird und weil man auch keine möglichen Spuren beeinträchtigen wollte. Das heißt, es wurden Rettungskräfte auch aus von anderen Dienststellen beigerufen, Bereitschaftspolizei, Suchhunde wurden eingesetzt, der Polizeihubschrauber hatte nachts schon einen Einsatz. Wir haben natürlich, was ganz wichtig war, das Umfeld der Vermissten befragt zu ihren Gewohnheiten. Wir wussten ja, dass sie nachmittags, also am Vormittag gegen 15 Uhr zum Joggen losging und da hat uns natürlich interessiert, wo hat sie bevorzugte Laufstrecken. Das hat sich auch am Anfang so herauskristallisiert, dass sie eigentlich fast immer von Endingen aus Laufstrecken in Richtung Riegel, also Richtung Autobahn gewählt hat und somit hat man natürlich die Suchmaßnahmen auch dort konzentriert zunächst mal und priorisiert. Man hat das Umfeld natürlich festgestellt, mit wem hat sie Kontakt, wo ist ihre Arbeitsstelle, was hat sie für einen Freundeskreis. Alles natürlich nur mit dem Ziel, irgendwie etwas zu erfahren über ihren möglichen Aufenthaltsort.
Das heißt, man wusste, dass sie zuletzt gesehen wurde, als sie sich aufgemacht hat, zu joggen. Einige Zeugen gab es auch, die sie beim Joggen gesehen hatten. Doch dann verlor sich ihre Spur.
Ja, wir hatten zu diesem Anfangszeitpunkt, also man muss eins klar betonen, es kamen im Laufe der Tage immer mehr Zeugenhinweise hinzu. Und in der Anfangsphase hatten wir eine letzte Sichtung, will ich es mal nennen, im Bereich der Stadthalle. Das ist nicht allzu weit weg von ihrer damaligen Wohnung. Und dort wurde sie also tatsächlich auch gesehen, auch erkannt. Also Leute, die sie kennen, die nicht nur jetzt aufgrund der Beschreibung gesagt haben, es könnte sie gewesen sein, sondern die sagen, jawohl, das war die Caroline. Und das Problem aber dort, dass man von der Stadthalle aus im Prinzip in alle Himmelsrichtungen dann abbiegen kann. Und da wir die Informationen hatten, dass sie eben eher in Richtung Riegel gejoggt ist, wie sie das schon vorher sehr oft getan hat, haben wir dann natürlich dann diese Richtung priorisiert. Aber zunächst mal war es tatsächlich so, dass wir Informationen hatten, dass sie zuletzt im Bereich der Stadthalle gesehen wurde.
Können Sie erzählen, was Sie erfahren haben über diese Frau mit dem Namen Caroline G.?
Also wir haben sehr schnell mitbekommen, dass es keine erkennbaren Gründe gibt, die ihr Fernbleiben erklären kann. Also es gab in der zurückliegenden Zeit keine Situation, in der sie sich irgendwo aufgehalten hat und niemand wusste Bescheid. Also es gab, um es klar zu sagen, keine ähnliche Situation vorher, dass man sie vermisst hat. Sie galt als sehr zuverlässig, sie war sehr beliebt, sie war sehr gut vernetzt im Ort und darüber hinaus. Sie war aktive Sportlerin, eine sehr lebenslustige, kommunikative, beliebte junge Frau. Also alles Dinge, die bei uns natürlich einfach auch zu diesem Alarm dazugehört haben oder mitgespielt haben, dass hier irgendwas passiert sein muss, was normalerweise nicht erklärbar ist.
Am Nachmittag bat sie einen Notfallseelsorger, vor die Familie zu treten. Das, stelle ich mir vor, war ein sehr schwieriger Moment für Sie. Was sagten Sie der Familie?
Ja, normalerweise wäre das nicht mein Job gewesen, weil ich bin nicht jetzt vorgesehen für die Betreuung der Angehörigen, sondern eher für die Betreuung der Medien und Unterrichtung der Medien. Aber es war so, dass der vorgesehene Beamte noch unterwegs war, auch sich zu informieren noch, was genau Sache ist. Und ich war eben vor Ort und habe dann auch Rücksprache gehalten mit der Einsatzleitung. Und man hat gesagt, okay, geh einfach mal dahin und du hast ja die Informationen und wir sollten die Familie jetzt nicht über die Maße hinaus jetzt da strapazieren, dass die noch warten müssen, ja, weil es ein Kollege kommt, obwohl da ein anderer dasteht und die Informationen hat. Deswegen habe ich dazu gesagt und bin dann vor die Angehörigen getreten. Das war schon eine sehr emotionale Geschichte, weil dort auch jetzt die Eltern waren, sondern auch Verwandte noch dabei, auch Kinder dabei waren und man natürlich auch gespürt hat, was für eine Angst da im Einzelnen auch im Raum stand. Und ich hatte ja selbst natürlich immer noch Hoffnung, keine Frage, aber einfach auch schon die möglichen Szenarien im Kopf, was passiert sein könnte im schlimmsten Fall. Das hat man da natürlich nicht angesprochen, sondern hat die Dinge, die jetzt Hoffnung gegeben haben, natürlich in den Vordergrund gestellt. Aber das war schon eine schwere Situation und man musste da einfach auch das Spagat finden, ja, zwischen die Sorge ist berechtigt, aber wir haben sehr, sehr wohl die Hoffnung, dass wir sie finden und vor allem, dass zu diesem Zeitpunkt alles dafür getan wurde, dass man sie wieder findet oder dass sie unter Umständen einfach zurückkehrt und eine Erklärung hat, die man jetzt im Moment vielleicht gar nicht parat hat.
Wichtig war ja von Anfang an, dass der Ehemann befragt wurde. Was sagte der Ihnen denn?
Also er war natürlich neben den Eltern natürlich, die Caroline am besten kennen, war die wichtigste Auskunftsperson, weil er war mit ihr verheiratet. Man hat sich mittags zwischen halb drei und 15 Uhr noch gesehen, noch getrennt. Also er weiß Bescheid, was hat sie für Kleidung getragen, wo ist sie üblicherweise hingejoggt, hat sie vielleicht noch irgendeine Bemerkung gemacht. Also das ist ja in jedem Fall so, dass die unmittelbaren Bezugspersonen die wichtigsten Zeugen für uns sind. Und insofern war er das auch. Und wir haben ja auch die ganzen Informationen am Anfang über sie, über ihre Lebensgewohnheiten von den Eltern, aber auch von ihm erfahren und dann eben auch dieses Bild von ihr bekommen, das uns eben signalisiert hat, da gibt es unter Umständen keine normale, natürliche Erklärung für das Verschwinden.
Was hat er denn erzählt über den Tagesablauf bis zum Verschwinden?
Also wir haben ja nicht nur mit ihm gesprochen, sondern wir haben ja auch mit den Eltern gesprochen. Und es war so, dass am Vormittag in den Nachmittag hinein in einem Nachbarort ein Brunch stattgefunden hat von Verwandten, wo eben alle dort auch waren, wo Caroline dabei war, ihr Ehemann dabei war. Die Eltern waren dort eingeladen und ein paar Bekannte noch. Das war im Prinzip der zentrale Schauplatz vor dem Verschwinden. Sie hat wohl ihrem Ehemann gegenüber und auch noch dem Vater von ihm gegenüber erwähnt, dass sie noch joggen gehen möchte. Das hat sie jetzt, wie wir das erfahren haben, nicht jetzt der ganzen Feiergesellschaft mitgeteilt. Also das waren so die Einzigen, die das gewusst haben. Und man hat sie auch dann nach Hause gefahren. Der Ehemann ist noch mit in die Wohnung, hat sich umgezogen, weil man vorhatte, noch ein Fußballspiel zu besuchen. Und er hat sich dann noch umgezogen. Das war November, es war schlechtes Wetter und da war die Kleidung eben nicht geeignet, also alles ganz normale Umstände. Und man hatte ja auch dann durch ein Foto, was sie noch kurz vor Verlassen der Wohnung verschickt hat, dann auch gewusst, dass sie eben Joggingkleider anhat und dass sie eben zum Joggen gehen wollte. Deswegen war die Information, wo sie sich aufgehalten hat vorher bis zum Verschwinden, die war lückenlos.
Ja, und das Foto hat sie an einen Freund und einen Bekannten geschickt und da stand dann drunter, ich gehe joggen oder so in der Art.
Genau, also wie es die jungen Leute öfters machen, das war jetzt auch keine Auffälligkeit. Man teilt mit, was man gerade macht. Man ist gerade einkaufen, man ist gerade beim Feiern, man hat den und den getroffen, man geht joggen, man ist bei der Arbeit, geht heute Abend noch irgendwo. Also es war eine Mitteilung an einen Bekannten, verbunden mit einem Selfie, was ja dann später auch für die Verhandlung benutzt wurde, weil man dann wusste, ein aktuelleres Bild hat man eigentlich nicht und man sieht auch, was sie für Kleidung da drauf trägt.
Sie wussten am Abend des ersten Tages, den Sie dort waren, dass Caroline G. kriminologisch gesprochen kein Opfertyp war. Was bedeutet das?
Also ich bin nicht der Kriminologe. Fachmännisch kann ich es wahrscheinlich nicht erklären. Man spricht so von typischen Opfertypen, wenn so eine gewisse erlernte Hilflosigkeit eigentlich dazukommt. Das heißt, das waren schon Situationen, die in irgendeiner Form in einer Straftat geendet haben, wo das Opfer vorher eine gewisse Passivität an den Tag gelegt hat. Das heißt, in irgendeiner Form unfähig war und somit auch dem Täter womöglich ein falsches Signal vermittelt hat, dass jetzt zum Beispiel jemand einverstanden ist mit bestimmten Dingen oder dass man einfach es nicht schlecht findet, was jetzt mit einem passiert, ne? Gerade wenn es in Richtung sexuelle Handlungen geht. Man hat es wohl auch so eine Passivität beobachtet, auch schon bei sogenannten randständigen Gruppen, also zum Beispiel bei Wohnsitzlosen, bei Obdachlosen, die viel Erfahrung schon gemacht haben mit Kriminalität und die einfach erlernt haben, dass sich zu wehren da einfach auch eigentlich gar nichts bringt und sich der Sache hingeben. Oder im Drogenmilieu hat man das auch schon beobachtet. Ich kann es nicht näher erklären, was ich sicher erklären kann, dass die Persönlichkeit von Caroline da überhaupt in keinster Weise reingepasst hat. Sie war kommunikativ, aber sie hatte auch ganz klar Charaktereigenschaften, dass sie jetzt eine Passivität nicht an den Tag gelegt hätte. Also sie hätte sich da sicher gewehrt, wäre jetzt mit keinem Fremden mitgegangen, blauäugig, oder hätte da irgendwelche Dinge über sich ergehen lassen. Also so hat man sie auf keinen Fall eingeschätzt.
Ja, und Sie selbst brauchten auch keine Wissenschaft, keine Kriminologie, sondern Sie hatten am Abend, diesen Montagabend, wo Sie dort in den Ort kamen, hatten Sie das Gefühl, wahrscheinlich gespeist aus Ihrer jahrzehntelangen Erfahrung, dass man es wohl mit einem Verbrechen zu tun haben würde?
Also wenn jemand mal eine Nacht fehlt, dann bekommt es schon eine Qualität natürlich. Und wo man sagt, man könnte es noch erklären, dass jemand am Tag irgendwo sich aufhält, gedankenlos und sich gar nicht Gedanken darüber macht, dass andere Menschen sich Sorgen machen. Wenn aber mal eine Nacht über so ein Geschehen geht und dann noch der nächste Tag auch ergebnislos verläuft und wieder die zweite Nacht anbricht und das gepaart mit den ganzen Umständen, die ich geschildert habe, muss man als Polizeibeamter, da muss man auch gar nicht die große Erfahrung haben, da hat auch ein Privatmann oder eine Privatfrau sofort die Befürchtung, Mensch, da könnte doch was passiert sein. Also das ist jetzt nicht unbedingt auf ein großes Erfahrungswissen gestützt. Es hat an der Intensität natürlich insofern etwas geändert, dass noch mehr Personal eingesetzt wurde, noch mehr Möglichkeiten eingesetzt wurden, dass man auch keine Pausen gemacht hat, dass man auch nachts dann Maßnahmen durchgeführt hat. Natürlich keine solchen, die man am Tag nur durchführen kann, aber die Befürchtung, dass etwas passiert sein konnte und dass es sich womöglich auch um ein Verbrechen handeln könnte, die stieg natürlich.
Und der Vermisstenfall wurde auch schnell dann zu einem Medienereignis. Sie wurden von Reportern belagert und die fragten sie, kann es sein, dass die vermisste Frau ein Verhältnis mit einem anderen Mann hatte und durchgebrannt ist? Oder kriselte ihre Ehe? Hatte sie ein Handy bei sich, das man orten kann? Das waren so die Fragen, die auf sie reinprasselten. Ich kann mir vorstellen, dass das eine heikle Situation für sie war. Was antworten sie? Wie antworten sie? Was durften sie als Pressesprecher preisgeben und was noch nicht?
Es sind natürlich genau die Fragen, die wir auch gestellt haben, ja, um einfach die Lebensumstände möglichst genau zu erfahren. Dass diese Fragen für das Auffinden des Opfers für die Medien keine Rolle spielten, das kann man gut erklären und kann dann auch erklären, warum man diese Fragen nicht beantwortet. Ganz einfach war es natürlich auch bei den Fragen, wo man die Antwort selber nicht kannte. Ja, also einem Medienvertreter zu sagen, tut mir leid, ich kann die Frage nicht beantworten, weil ich es nicht weiß, ist im Prinzip immer das Einfachste. Aber es waren natürlich auch Fragen dabei, wo wir die Antwort kannten. Ich habe immer das so getrennt, dass ich mir überlegt habe, was trägt es dazu bei, die Vermisste aufzufinden, wenn in den meisten Fällen war die Antwort, es trägt nichts dazu bei, dann hat man das erklärt, das tut im Moment nichts zur Sache. Wir müssen auch berücksichtigen, dass die Vermisste wieder auftaucht. Und dann haben wir unter Umständen Dinge an die Öffentlichkeit gegeben, die die Persönlichkeit und den Persönlichkeitsschutz betreffen. Und es gibt auch natürlich die Angehörigen, die ebenso einen Persönlichkeitsschutz genießen müssen. Deswegen hat man das einfach beschränkt auf die Fakten, die wichtig waren für die Öffentlichkeitsverhandlung. Und das haben alle Medienvertreter auch akzeptiert.
Das heißt, für Sie war es wahrscheinlich in diesem Moment wichtig, dass ein Foto der Vermissten gezeigt wurde, in den Medien verbreitet wurde, sodass man die Öffentlichkeit alarmiert hatte.
Richtig, also wir hatten natürlich die Eckdaten veröffentlicht, wann zuletzt gesehen, wo zuletzt gesehen. Wir hatten dieses Bild natürlich mit Einverständnis der Angehörigen, die natürlich auch ein großes Interesse hatten daran, dass die Öffentlichkeitsverhandlung möglichst viel Gehalt hat. Und wir hatten dann die Beschreibung und auf das hat sich das auch reduziert am Anfang. Wir hatten ja keine Hinwendungsorte, die wir jetzt für die Öffentlichkeit bekannt geben konnten, sondern wir erhofften uns natürlich durch die Veröffentlichung, dass wir zusätzliche Informationen bekommen, dass vielleicht jemand anruft, der sagt, ich habe mit Caroline gesprochen, die hat mir vor paar Tagen gesagt, sie möchte da und da hingehen, also solche Dinge, die wir noch nicht wussten. Das war das Ziel. Und deswegen war der Text der Öffentlichkeitsverhandlung, der war relativ kurz, weil eben ganz knackig die wichtigen Daten drin waren. Und die persönlichen Dinge, die im Hintergrund für uns interessant waren, hatten dort natürlich nichts verloren.
Ja, eine Frage, die sich unsere Zuhörer wahrscheinlich jetzt allerdings schon stellen, ist die Frage nach Ihrem Handy. Das wussten Sie zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon, was mit dem Handy passiert war. Konnte man es noch orten?
Die Frage Handy war natürlich für uns auch sehr, sehr ungewiss. Also eine wichtige Frage natürlich, weil man da natürlich damit unter Umständen den Aufenthaltsort feststellen kann. Wir hatten keine Informationen über das Handy. Wir hatten keine Ortungsmöglichkeiten. Wir hatten die Information, um was für ein Handy es sich handelt. Wir konnten da natürlich unsere Experten entsprechend beauftragen, dort festzustellen, was lässt sich rekonstruieren und so weiter. Später wurde dann ja festgestellt, dass das Handy auf eine nicht natürliche Weise vom Netz ging. Das heißt, dass es nicht heruntergefahren wurde durch einen Benutzer oder durch Caroline selbst, sondern dass es durch ein womöglich schädigendes Ereignis dann vom Netz gegangen ist. In der Anfangsphase hatten wir da keine Informationen darüber.
An Tag 3 der Suche, das war dann der Mittwoch, da gab es immer noch nichts Neues. Und Sie konnten den Reportern auch nur dieses "Es gibt nichts Neues" in die Blöcke diktieren. Gleichzeitig machten aber natürlich Gerüchte die Runde, wie das wahrscheinlich immer bei solchen Fällen ist. Also es wurden Geschichten von Serienmördern erzählt oder davon, dass man die Leiche schon längst gefunden habe. Spürten Sie in dieser Phase einen Druck der Öffentlichkeit und vielleicht auch so eine Verpflichtung, die Bevölkerung zu beruhigen?
Also man spürt den Druck schon mal intern, diese diese Frau wieder aufzufinden. Also das ist vielleicht nicht unbedingt das richtige Wort, Druck, sondern den Ehrgeiz. Den Ehrgeiz, alles zu tun, um die Frau wieder zu finden. Dass damit einhergeht natürlich ein gleichartiges Interesse der Öffentlichkeit und der Medien, das ist völlig normal. Ich habe das eigentlich persönlich nicht als Druck oder als unnormalen Druck empfunden, sondern als völlig normalen Vorgang, dass man einfach wissen wollte, was ist passiert, was macht die Polizei, um die Sache aufzuklären, um sie aufzufinden. Und dass Gerüchte entstehen, ist zunächst mal nichts Negatives, sondern es zeigt eigentlich, dass andere Leute sich auch mit der Sache beschäftigen und dass es nicht irgendwo egal ist, ja, da fällt eine Frau, was soll's, sondern dass man spekuliert, was könnte denn passiert sein. Und das sind dann nicht immer nur Gerüchte, sondern das sind dann auch Spekulationen. Gerüchte sind es dann, wenn natürlich dann Unwahrheiten verbreitet werden, die nicht belegt sind. Also es war tatsächlich so, dass man auch mal gehört hat, ja, sie wurde gefunden irgendwo oder man hat sie gesehen. Man ist den Dingen natürlich nachgegangen, aber es hat sich da nirgends bestätigt. Was auf der Hand lag, war, das war jetzt kein Gerücht, sondern eine Vermutung, die öffentlich natürlich an uns herangetragen wurde, aber wir die selbst natürlich auch schon gemacht hatten, nämlich die Tatsache, dass 3 Wochen zuvor in Freiburg eine junge Frau ermordet wurde und jetzt womöglich ein ähnlicher Fall da sein könnte. Ja. Das war kein Gerücht, sondern das war Tatsache. Also die Frau wurde ermordet 3 Wochen vorher und jetzt fehlt in Endingen, 30 Kilometer vom damaligen Tatort entfernt, auch wieder eine junge Frau. Dass man da spekuliert, könnte das zusammenhängen, das ist völlig normal.
Die Ermittlungen liefen natürlich unter all diesen Umständen auf Hochtouren und sie standen auch dann später einmal an einem Tümpel. In diesem Tümpel waren Taucher zugange, die nach einer vermeintlichen Leiche suchen sollten. Und sie standen dort inmitten von Reporterpulks. Sie warteten, dass die Taucher auftauchten und als ihr Handy klingelte, es war 14.45 Uhr am 4. Tag nach dem Verschwinden von Caroline, da drückten sie den Anrufer weg. Warum?
Ja, man muss vielleicht vorweg sagen, also das war nicht so, dass die Taucher den Auftrag hatten, nach einer Leiche zu suchen. Dieser Tümpel dort oder das Gebiet dort ist eigentlich sehr gut einsehbar. Wir sind nicht davon ausgegangen, dass wir dort eine Leiche finden. Wir hatten die Hoffnung, dass wir in irgendeiner Form Beweismittel finden könnten. Ja, wir hatten immer noch den Vermisstenfall, wir hatten den Weiher daneben abgelassen am Tag zuvor und es war einfach eine weitere Maßnahme, die einfach erfolgen musste und deswegen hatten wir auch zugelassen, dass dort die Medienvertreter sich mit entsprechend Einhalten der Regeln sich dort einfinden können und in diese Situation hinein kam eben ein Anruf auf mein Handy und ich habe dann im Display gesehen, wer der Anrufer war. Und da ist der Leiter der Suchmaßnahmen war und wir eigentlich vorher vereinbart hatten, dass er mich nur anruft, wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt, war für mich es wichtig, dass jetzt das nicht gleich die Medienvertreter mitbekommen. Und deswegen habe ich den ersten Anrufversuch weggedrückt, damit ich ein bisschen Platz gewinnen kann. Den zweiten, glaube ich, auch noch weggedrückt, weil er natürlich sofort die Wahlwiederholung gedrückt hatte. Also mit etwas Abstand von der Gruppe. Dann, die haben das auch bis auf einen eigentlich auch gar nicht so mitbekommen, weil die Taucher waren da viel interessanter, als wenn da das Telefon klingelt. Und ich habe dann eben die Mitteilung bekommen, dass man sie gefunden hat und dass sie auch leider nicht mehr am Leben war.
Wo hatte man sie gefunden?
Man hatte sie in einem kleinen Waldstück, in einem kleinen Wäldchen gefunden zwischen Endingen und der Ortschaft Balingen. Da gibt es einen offiziell zu befahrenden Verbindungsweg, einen geteerten Verbindungsweg, den die Einheimischen wählen, um abzukürzen. Normalerweise fährt man, wenn man von Balingen nach Endingen fährt, so eine Schleife außenrum über oder an Riegel vorbei. Und diese Abkürzung wird eigentlich nur von den Einheimischen benutzt und dort trennt diese Straße den Bestattungswald, der dort oben angelegt ist, und ein kleines Wäldchen, was mit dem Bestattungswald eigentlich nichts zu tun hat. Und in diesem kleinen Wäldchen, da hat man sie gefunden.
Die Leiche wurde noch am Donnerstagabend, an jedem Tag, an dem sie dort am Tümpel vorher gestanden hatten, obduziert. Was ergab die Obduktion und was konnten Sie der Öffentlichkeit mitteilen und was nicht?
Die Obduktion wurde noch am Abend begonnen und bis tief in die Nacht dann durchgeführt. Es war zunächst mal die wichtigste Erkenntnis war, dass es sich bei der Leiche tatsächlich um die vermisste Frau gehandelt hat. Davon sind wir zwar ausgegangen aufgrund der ganzen Umstände, aber die Identität musste natürlich zunächst mal erst offiziell festgestellt werden. Wir haben auch festgestellt, dass die Frau eines nicht natürlichen Todes starb, dass ein Gewaltverbrechen vorliegt und dass auch sexuelle Handlungen vorgenommen wurden. Mit dieser Information, auch nicht mehr, sind wir dann auch an die Öffentlichkeit gegangen. Nicht mehr deswegen, weil wir einfach das viel zitierte, berühmte sogenannte Täterwissen, was unter Umständen die Tatbegehung betrifft, was das Tatwerkzeug betrifft und Einzelheiten betrifft, natürlich nicht preisgeben wollten und auch nicht durften. Für die Öffentlichkeit war die schlimme Mitteilung eben, dass sie ermordet wurde und dass eine Sexualhandlung vorliegt und dass wir im Moment auch tatsächlich auch keinen Tatverdacht hatten.
In diesem Moment wurde eine Sonderkommission gegründet, die SOKO Erle. Können Sie bitte erzählen, wie die SOKO zusammengesetzt war und wie sie arbeitete?
Also bis zu diesem Zeitpunkt gab es eine Ermittlungsgruppe. Eine Ermittlungsgruppe ist personell geringer aufgestellt als eine Sonderkommission, eine Ermittlungsgruppe hat auch keine festen Strukturen. Mit Auffinden der Leiche und mit der Erkenntnis, dass ein Gewaltverbrechen vorliegt, ging dann diese Ermittlungsgruppe über organisatorisch in eine Sonderkommission, die eine genaue feste Struktur hat mit verschiedenen Einsatzabschnitten. Es gibt einen Leiter. Und die Einsatzabschnitte werden nach den Tätigkeiten dann eben benannt und personell besetzt. Da haben wir ein wichtiger Abschnitt natürlich Ermittlungen. Das heißt, alles, was mit der Aufklärung des Verbrechens zu tun hat. Dann gibt es in der modernen Aufstellung einer Sonderkommission operative Auswertung, digitale Spuren. Dann Fahndung, ein wichtiger Einsatzabschnitt, dann natürlich auch die Kriminaltechnik. Und ein Einsatzabschnitt, der von mir dann betreut wurde, war die Öffentlichkeitsarbeit.
Vom SOKO-Leiter dann erfuhren Sie, dass man durchaus, wie Sie schon erzählt hatten, davon ausgehen müsse, dass der Fall mit einem anderen Tötungsdelikt zusammenhängen könnte. Sie hatten schon davon gesprochen, dass 3 Wochen zuvor ja am Freiburger Dreisamufer eine 19-jährige Studentin ermordet worden war. Man wusste nun, dass die Tatausführung auch hier ähnlich war und sie mussten von einem Mehrfachtäter ausgehen. Aber sie wollten davon nicht mit den Medien reden, oder?
Ich wollte schon mit den Medien darüber reden. Ja. Wir konnten natürlich, weil wir selber nicht wussten, jetzt bestätigen, dass die beiden Taten, jetzt haben wir ja gewusst, in Endingen ist auch ein Kapitalverbrechen passiert, dass die zusammengehören. Also diese Bestätigung hatten wir ja selber noch nicht. Natürlich hat man sich Gedanken gemacht, innerhalb eines zeitlich und räumlich sehr engen Spielraums. Zwei junge Frauen werden getötet auf eine ähnliche Weise. In beiden Fällen auch konnten Sexualhandlungen nachgewiesen werden, dass es sich um einen Täter handeln konnte. Was von der Wertung her schwierig war, da rede ich jetzt, was persönlich in meinem Kopf vorging. Wenn man jetzt sagt, 2 Täter, muss man dann gleich von einem Serientäter reden, okay, kann man darüber diskutieren, ob 2 Fälle schon eine Serie darstellen. Aber sei dahingestellt, wenn es sich um einen Täter handelt, dann haben wir einen, der bereits 2 Frauen umgebracht hat. Ist es beruhigender, als wenn wir davon ausgehen müssen, dass 2 Mörder umherlaufen? Denn wenn es kein, in Anführungszeichen, Serientäter war, dann müssen ja 2 Täter im Moment frei rumlaufen. Und ich konnte eigentlich nie, ich habe es nie versucht, bis zum Ende durchzudenken, was ist jetzt die, in Anführungszeichen, günstigere Konstellation für wen auch immer.
Eine der ersten Schritte einer SOKO ist es ja, Täterhypothesen zu entwickeln. Wie lauteten die bei dieser SOKO?
Ja, wir haben natürlich immer den Ausgangspunkt, dass wir aufgrund von Hypothesen unsere Maßnahmen natürlich ausrichten. Das heißt, es muss auch priorisiert werden. Also man muss sich so vorstellen, dass man einen Maßnahmenkatalog hat, den man aber jetzt nicht alphabetisch oder in irgendeiner anderen, mit einem anderen System ordnet, sondern man priorisiert. Und das erfolgt in Form von Hypothesen. Das heißt, man macht sich Gedanken, was könnte passiert sein, wie könnte es passiert sein und wie könnte der Täter aussehen. Deswegen auch die Kombination, dass wir das Tat-Täter-Hypothesen nennen. Und wir hatten eben verschiedene solche Überlegungen, die Hypothese, dass es sich um eine Beziehungstat handeln könnte, ergibt sich zwangsläufig schon aus einer Statistik, die eben besagt, dass sehr viele Tötungsdelikte aus dem Umfeld des Opfers heraus begangen werden. Das heißt, der Ehemann spielt da unter Umständen eine Rolle, Lebenspartner, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen. Das sind im Prinzip schon zwei Hypothesen, die man da vielleicht aufsplitten kann, also direktes Umfeld und dann weiteres Umfeld. Dann als dritte Möglichkeit, in der Theorie natürlich, irgendein ehemaliger Freund, Begleiter, verschmähter Liebhaber, ein Gekränkter, weil sie war eine sehr attraktive Frau, dass das in die Richtung es geht. Wir hatten aber dazu keine Anhaltspunkte. Ja. Deswegen war das auch keine priorisierte Hypothese, aber sie stand auf dem Papier und wir hatten sie auch in den Hinterköpfen drin. Eine vierte Hypothese war einfach völlig fremder Zufallstäter, dass praktisch Caroline dort gejoggt ist und ist dann auf ihren Täter getroffen. Sie hat ihn nicht gekannt, er sie nicht. Mit dieser bloßen Feststellung, ja, fremder Zufallstäter, sagt das Wort fremd schon, wo setzt man denn da an? Und dann natürlich, und das lag eigentlich theoretisch auf der Hand, haben wir es mit einem Tatzusammenhang mit Freiburg zu tun. Das heißt, somit eine sofortige, enge Kooperation mit der Freiburger Soko Dreisam. Soko Dreisam hieß die, weil das Opfer dort an der Dreisam gefunden wurde.
Das heißt, die Täterhypothesen brachten Sie in dem Sinne noch nicht viel weiter. Und zwei Tage nach dem Fund der Leiche hatten Sie einen Seher am Telefon. Und der hatte sich kurz nach dem Verschwinden schon mal bei Ihnen gemeldet. Und dieser Seher behauptete, er habe eine brandheiße Spur nun für Sie. Warum hörten Sie dem Mann zu? Ich kann mir vorstellen, dass Sie eigentlich nicht an übersinnliche Fähigkeiten glauben bei der Polizei.
Also wir sind dankbar über jeden, das ist wirklich so, dankbar über jeden Hinweis, sei er noch so abstrus in der ersten Bewertung. Wir leisten uns nicht die Arroganz, dass wir sofort am Anfang, wenn jemand sich meldet, egal wer das ist, eine Bewertung vornehmen und sagen, ja, da liegt ja eh nichts dran, sondern wir nehmen tatsächlich, und das gilt für alle Sonderkommissionen, da kann ich, glaube ich, sicher für alle Polizeien sprechen. Wir nehmen jeden Hinweis entgegen und nehmen ihn ernst. Und wenn jemand ein Seher ist oder sich als Seher ausweist und er sagt, er hat einen Hinweis, dann nehmen wir den genauso entgegen, wie wenn jemand jetzt in irgendeiner Form aus einer Fachrichtung kommt. Also das hat zunächst mal keine Bewertung. Zumal es ja relativ einfach war, diesen Hinweis zu verfolgen, weil er uns einen konkreten Ort benannt hat. Also der erste Hinweis, den er uns gab, das war zum Zeitpunkt, als Caroline noch vermisst war, hat er uns einen möglichen Aufenthaltsort, einen möglichen Fundort benannt. Und zwar sehr, sehr detailliert, sehr genau. Und es gab jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine zu sagen, das ist ja ein Seher, wir glauben ihm nicht, was soll das, wir fahren da nicht hin. Mit dem hohen Restrisiko und, ich sage es nochmal, der Überheblichkeit, es zu ignorieren, dass es tatsächlich so gewesen wäre. Mhm. Und die zweite Möglichkeit war einfach eine Streife dorthin zu schicken an diesen Ort, weil der Ort war sehr genau benannt und einfach zu gucken. Also die Kapazität hat man dann auch, da jemand hinzuschicken, um dann einfach auch zu sagen, auch diesem Mitteiler, der ja vielleicht aus seiner persönlichen Überzeugung heraus ja überzeugt ist davon, dass er recht hat, ja, dass da wirklich, und er würde ja dann ja sagen, ich gebe den Hinweis und die Polizei macht nichts, ja. Deswegen haben wir das natürlich klar, die zweite Möglichkeit gewählt, sind da hingefahren und da war nichts. Also man hat auch nicht nur jetzt diesen Ort dort angeschaut, sondern auch in der ganzen Umgebung dann nachgeschaut und hat ja auch nicht zugetroffen. Später dann, als bekannt war, Wo sie gefunden wurde, hat er sich wieder gemeldet, also genau dieser Seher, und hat, das war dann tatsächlich im persönlichen Kontakt mit mir, dann von mir verlangt, dass ich öffentlich bei den Medien ein Statement abgebe, dass er den Fundort vorher benannt hätte. Habe ich natürlich deswegen nicht gemacht, weil es einfach nicht zugetroffen hat, weil er halt einfach diesen Bestattungswald hat er benannt gehabt, und dieses Wäldchen nebendran, wo er dann tatsächlich die Leiche gefunden wurde, das hatte er eben nicht benannt. Und die Möglichkeit war ja im Prinzip für ihn 1:1, weil alle anderen möglichen Orte wurden ja von der Polizei bereits mehrfach abgesucht. Also das offene Gelände, die Weiher, dann so ein Brachgelände bei Endingen wurde ja alles schon durchsucht. Es gab ja eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten, wenn sie in der Nähe von Endingen aufgefunden wird. Ja, und deswegen hatte ich da keine Veranlassung, jetzt den Medien zu verkünden, dass er den Fundort vorausgesagt hat, weil es einfach nicht zugetroffen hat.
Sie hatten aber Hoffnung, dass ein anderer Weg zum Täter führen könnte, und das war der Weg über das Fernsehen. Sie hatten dann beschlossen, das war eine Woche nach dem Auffinden der Leiche, den Fall in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst im ZDF vorzustellen. Wie kamen Sie zu dem Entschluss? Ist das ein schwieriger Entschluss? Kann es auch Nachteile haben, weil es zu viel Aufsehen erregt zum Beispiel, sich zu viele Leute melden bei Ihnen, dass es die Polizeiarbeit stört, oder überwiegen die Vorteile?
Es war tatsächlich so, dass wir das natürlich abgewogen haben, was sind die Vor- und was sind die Nachteile. Und wir waren eigentlich sehr schnell bei den Vorteilen, wenn wir es machen, weil wir damit natürlich etwas ausschließen können, nämlich, dass es irgendwo draußen in Deutschland einen Zeugen gab, den wir nur über diese bundesweite Sendung erreichen, der vielleicht einen entscheidenden Hinweis geben könnte. Das heißt, wenn wir darauf verzichtet hätten, wir hatten ja das Angebot auch vom ZDF, den Fall dort platzieren zu können, wenn wir das abgelehnt hätten oder nicht uns dafür entschieden hätten, dann hätten wir dieses Risiko eingegangen, dass wir einen Zeugen nicht identifizieren und nicht finden, der uns tatsächlich im besten Falle zum Täter führt. Die Nachteile, die wir sahen, waren einfach die, dass wir gesagt haben, gut, wir haben eine gut aufgestellte Sonderkommission, aber bringt so eine bundesweite Fahndung mit so einem spektakulären Fall nicht so viel Hinweise, dass es die Soko lahmlegt. Ja, und das war so ein bisschen die Befürchtung. Aber letztendlich haben wir gesagt, das müssen wir dann durch Aufstocken von Personal auffüllen und uns eigentlich eher darüber freuen, wenn wir noch mehr Hinweise haben, die uns vielleicht zum Täter führen. Deswegen haben wir uns sehr, sehr rasch dafür entschieden, dass wir den Fall dort platzieren. Und im Nachhinein waren unsere Bedenken, dass es uns überfluten würde, waren völlig unnötig, weil es kamen Hinweise, aber das war überschaubar. Es waren, glaube ich, es waren weniger als 20 Hinweise, habe ich noch so im Hinterkopf. Und es war leider, muss man sagen, auch kein erfolgversprechender Hinweis dabei. Also man hat das alles überprüft. Da waren auch Hinweise dabei, die auf bestimmte Personen hingedeutet haben. Es waren aber auch Hinweise dabei, die wir schon gekannt haben, also wo praktisch dann schon eine Spur angelegt war. Aber letztendlich, wir haben die Maßnahme durchgeführt. Es war auch wirklich gut so, dass wir es gemacht haben, aber es hat uns nicht weitergebracht.
Während Sie alles versuchten, blieb der Familie zunächst einmal nur die Trauer und die Ungewissheit. Es gab dann eine Trauerfeier für Caroline und Sie waren auch dort.
Also ich war deswegen dort, weil auch eben wieder meine Aufgabe war, womögliche Medienvertreter dort einfach davon abzuhalten, ja nicht sich aufzuhalten, aber erkennbar sich dort zu bewegen. Erkennbar heißt mit irgendwelchen Fotoapparaten, mit Film und so weiter. Es gab eine Allgemeinverfügung, auf die hatten wir die Stadt Endingen hingewiesen und hatten auch dazu geraten, aus Erfahrung aus früheren Fällen eine Allgemeinverfügung zu erlassen, die diese Trauerfeier schützt, im Prinzip vor öffentlicher Darstellung, was über die Trauernden hinausgeht. Wir hatten das auch kommuniziert im Vorfeld, und insofern hatte ich dort einen sehr, sehr einfachen Job. Es waren ganz wenige Medienvertreter dort. Mit einer Ausnahme hatten die auch, waren die nicht erkennbar, haben da auch nicht drüber berichtet. Und deswegen hatte ich da von meiner Aufgabe her als Polizeisprecher eigentlich keine nennenswerte Arbeit. Was dort war, war eben dann diese Begegnung mit einem direkten Angehörigen, worauf ich halt auch nicht vorbereitet war, der mich erkannt hat und der dann auf mich zugekommen ist und der natürlich bestürzt und völlig am Boden zerstört war. Und da hat auch ein Kontakt stattgefunden. Man hat sich tatsächlich auch über meine Aufgabe hinaus natürlich mal kurz umarmt und hat versucht, Trost zu spenden. Ja, das bringt der Beruf mit sich, dass man da nicht immer eine klare Grenze ziehen kann, auch nicht unbedingt will. Auch wenn man natürlich von einem Polizisten dann immer den entsprechenden Abstand erwartet und eine gewisse, ich will nicht sagen Kälte, aber ja, einen Abstand eigentlich erwartet.
Es hatten sich auch Menschen vor dem Kirchplatz oder auf dem Kirchplatz versammelt, weil es in der Kirche nicht genug Platz gab für die Trauernden.
Ja, man hat natürlich wäre es normalerweise eine Trauerfeier gewesen innerhalb der Peterskirche, abgeschlossen für sich. Aber es waren so viele Leute da, die einfach ihr Mitgefühl, ihre Trauer dort zeigen wollten, die diese Feier auch begleiten wollten. Die haben einfach nicht da alle reingepasst. Man hat dann sich entschieden, dann die Tür aufzumachen und dass man draußen auf dem Vorplatz auch ein bisschen noch mitbekommen von den Worten, die dort gesprochen wurde, von der Trauer dann, von der Musik. War sehr bewegend und ist natürlich deswegen auch an uns Polizisten noch näher herangegangen, weil wir mit der ganzen Veranstaltung polizeilich einfach keine Probleme hatten.
Viele Menschen am Kaiserstuhl hatten Angst in diesen Tagen. Frauen trauten sich nicht mehr alleine zu joggen. Und Sie haben ja schon das anklingen lassen, waren als Polizeisprecher die Stimme und das Gesicht der Polizei in der Öffentlichkeit. Was haben Sie den Menschen geraten, die sich an Sie wandten auf der Suche nach Sicherheit?
Das war wirklich eine schwierige Situation in so Augenblicken. Auch in den Tagen dort muss jeder seinen Weg finden, mit der Sache umzugehen. Man erwartet zwar jetzt von der Polizei Ratschläge und Tipps, aber es gab sie nicht. Ja. Es gab keine Ratschläge, die so befriedigend waren, dass man jemanden dann damit entlassen hätte, dass er sagt, ich habe jetzt von dem Polizisten eine Checkliste bekommen, so ähnlich wie schütze ich mein Haus. Ja, da gibt es eine Liste. Die fängt bei 1 an und hört bei, ich weiß nicht, 30, 50 auf, wo man Ratschläge geben kann und dann ist da der Bürger zufrieden. Das gab es ja in der Situation gar nicht. Was will ich jemandem raten? Wir haben als Credo haben wir festgelegt, es muss jeder eigenverantwortlich die Situation und auch die Gefährdung für sich einschätzen. Wenn jemand sagt in der Situation, ich gehe trotzdem noch alleine joggen. Ich weiß, da ist einer oder womöglich zwei Straftäter unterwegs, die bereits zwei Frauen umgebracht haben. Aber ich fühle mich trotzdem so sicher, dass ich mich zum Joggen begebe. Dann darf ich als Polizist ihm das nicht verbieten. Das wäre ein Eingriff in die Grundrechte. Und das musste man ja auch gar nicht. Das ging ja eher in die andere Richtung. Dass die Frage war, kann ich denn jetzt noch überhaupt alleine? Ja, und dann muss man einfach im Gespräch das so sensibel dahin führen, dass jeder die Situation selber für sich eingeschätzt hat. Und das haben sehr, sehr viele. Und das war eine Situation, die es vorher am Kaiserstuhl so nicht gegeben hat. Ja, wenn man uns vorher auch den Polizisten gesagt hätte, am Sonntagnachmittag, am helllichten Tag, an einem richtig gut frequentierten Weg, in einer gut frequentierten Gegend, trotz schlechten Wetters, wird eine Frau umgebracht und es ist keine Beziehungstat. Das hätten wir, die Wahrscheinlichkeit hätten wir gegen null eingeschätzt. Ja. Und das hat sich verändert, das hat sich auch bis heute verändert. Die Tat ist passiert, die ist nicht mehr wegzudenken und sie hängt auch heute sicher noch in den Köpfen drin. Also es war schwierig damals, ja.
Wie ging es in diesen Tagen im Soko-Besprechungsraum zu? Wie kann ich mir den Raum vorstellen?
Der Soko-Besprechungsraum von der Soko Erle, der hat sich natürlich stark unterschieden vom Soko-Raum der Soko Dreisam in Freiburg. In Freiburg gibt es einen extra für diese Fälle eingerichteten Raum mit aller Technik, mit räumlichen Möglichkeiten, mit Computern, mit Technik, alles, was man dazu benötigt. Normalerweise wäre die Soko Erle dort auch einquartiert worden in Freiburg, auch wenn der Fall im Landkreis Emmendingen war. Da dieser Raum bereits besetzt war durch die Soko Dreisam, musste man sich eben aushelfen. Und deswegen war der Soko-Raum der Soko Erle natürlich notgedrungen in einem anderen Raum, und zwar in einem Raum in der alten ehrwürdigen Villa Sonntag auf dem Gelände der ehemaligen Polizeidirektion in Emmendingen, und dort natürlich sehr, sehr beengt, technisch mit Schwierigkeiten versehen. Also da musste man schon sehr viel Rücksicht nehmen aufeinander. Man hat auch geguckt, dass man Telefonate da natürlich nicht unbedingt parallel führt, dass man sich auch von der Lautstärke ein bisschen zurücknimmt, dass man, was einfach wichtig war, vielleicht auch den Raum verlässt und das Telefonat von einem anderen Raum aus führt. Also es war sehr beengt, und was natürlich auch schwierig war, dass über den Hof hinaus noch die Spurenteams in einem anderen Gebäude untergebracht waren als die Soko-Leitung. Also da war also nicht so die Nähe möglich, wie jetzt zum Beispiel das in Freiburg war. Aber man hat sich damit arrangiert, man hat das Beste draus gemacht.
Wie war die Stimmung in dieser Soko in diesen Tagen? Es verging ja Tag um Tag und man hatte immer noch keine heiße Spur. War es so, dass mit jedem Tag der Druck stieg? Konnte man das spüren, oder wie nahmen Sie das wahr?
Ja, jetzt haben wir wieder das Wort Druck. Ich muss immer schmunzeln. Ich bin ehemaliger Fußballer und Fußball interessiert, und in jedem Interview oder vor jedem Spiel wird immer vom Druck gesprochen. Ich glaube auch, dass der Vergleich gar nicht hinkt jetzt, wenn ich davon spreche, ob die Soko einen Druck hatte. Selbstverständlich hat sie den Druck, den es sich halt zunächst mal selber macht. Ich habe das vorhin auch gesagt, das hat was mit Ehrgeiz zu tun, mit dem unbändigen Willen, die Sache aufzuklären, und dass die Medien das verfolgen. Okay, das spürt die Soko weniger. Ja, das geht vielleicht mehr in Richtung zu mir als Vertreter der Öffentlichkeitsarbeit. Also es war ja in der Phase nicht so, dass irgendwas versäumt wurde. Dann wird ein Druck noch sicher anders, wenn man weiß, oh, es ist irgendwas passiert, was nicht hätte passieren dürfen, und jetzt stehen Medien und die Bevölkerung steht da und möchte wissen, warum ist das schiefgegangen. Da haben wir nochmal eine andere Situation. Das Recht auf Information der Medien und der Bevölkerung zu erfahren, wie ist der Stand der Ermittlungen, wie sieht es aus, habt dann Tatverdächtige, der löst jetzt keinen zusätzlichen Druck aus, sondern da kann man also sehr professionell mit umgehen. Und deswegen für Ihre Frage, die Stimmung war gerade in dieser Anfangsphase sehr, sehr optimistisch. So geht man an eine Sonderkommission ran. Also wo man spürt, dass jemand pessimistisch in einer Sonderkommission arbeitet, da wird man sehr schnell gucken, dass man ein vernünftiges Gespräch führt und dann vielleicht einen personellen Wechsel hervorführt. Das kann ja persönliche Gründe haben bei der Person, der vielleicht ja gerade privat eine andere Probleme hat. Da muss man gucken, dass man dann vielleicht einen Austausch stattfindet. Deswegen die Stimmung, die war gut, die war von der Soko-Leitung her auch so gesteuert, dass man immer auch die Soko-Mitglieder informiert hat, dass jeder immer auf Ballhöhe war durch die täglichen Doppelbesprechungen, die man gemacht hat. Jeder konnte sich auch immer einbringen. Die Spurenteams haben ihre Ermittlungen am Abend berichtet, ja, ihre Ergebnisse von jeder Spur, je nach Priorität, ausführlich oder weniger ausführlich. Also die Stimmung war auf jeden Fall optimistisch und gut.
Erinnern Sie sich an Spuren, die in diesem Zeitraum diskutiert wurden in der Soko?
Also vielleicht kurz zur Erklärung des Begriffs Spur. Wir sprechen bei Spuren jetzt nicht nur klassisch von einer Fingerspur oder von einer Werkzeugspur oder von einer Faserspur und so weiter, sondern jeder Hinweis im Prinzip, alles, was in irgendeiner Form dazu beitragen kann, den Fall zu klären, wird bei uns verspurt, so nennen wir das, bekommt eine Nummer und dann entsprechend bearbeitet. Und wir hatten natürlich in diesem Zusammenhang Spuren, die in Richtung von möglichen Tatverdächtigen sich entwickelt haben, das heißt Hinweise aus der Bevölkerung auf bestimmte Personen. Die haben dann auch eine Spurnummer bekommen, und man hat dann eben diese Personen überprüft Oder es gab auch sogenannte selbst kreierte Spuren. Das heißt, wir haben natürlich in den Datenbanken geschaut, wo gibt es ähnliche Fälle, wo gibt es Straftäter, die in ähnlicher Weise aufgetreten sind, die womöglich mittlerweile wieder auf freiem Fuß sind, wo es einen Bezug hergibt. Das sind so Routine-Maßnahmen. Und wir haben natürlich auch Spuren dabei gehabt, wo wir unsere Hoffnung natürlich noch mehr gesteigert haben. Ich denke jetzt zum Beispiel an eine Person, die sich gemeldet hat, die angegeben hat, dass sie das Opfer kurz nach Verlassen ihres Hauses praktisch im Bereich der Stadthalle noch gesehen hat. Und da sei eine männliche Person ihr gefolgt. Und das war natürlich zu einem Zeitpunkt, als wir eigentlich schon ein sogenanntes Bewegungsbild von der Situation dort erstellt hatten. Wir wussten in etwa, was für Personen haben sich dort aufgehalten, wer hat auf wen hingewiesen. Oft ist das so, dass die Zeugen wiederum auf andere Zeugen hinweisen. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt also noch keine Person erfasst, die jetzt da irgendwie dunkel gekleidet mit, ich glaube, er hat irgendwas von strahlend blauen Augen noch gesprochen, dem Opfer gefolgt sei. Also insofern war das eine interessante Spur, weil sie zwei Möglichkeiten in sich barg, nämlich hat der womöglich den Täter gesehen und ist der einzige Zeuge, der ihn gesehen hat, oder handelt es sich womöglich selber um den Täter, ja, und er will jetzt in irgendeiner Form durch den Hinweis von sich ablenken. Und der Hintergrund war ja, dass, ich meine, am Tag zuvor oder am Abend zuvor die Aktenzeichensendung ausgestrahlt wurde und das somit überörtlich dann bekannt gemacht wurde, wo sie sich aufgehalten hat, dass er womöglich jetzt von sich irgendwo abwenden will. Das war dann interessant, hat sich aber im Nachhinein dann als, ich würde sagen, Wichtigtuerei erwiesen, hat ihm selber auch einige Unannehmlichkeiten beschert, weil er auch nicht damit gerechnet hat, wie intensiv die Polizei solchen Spuren nachgeht. War auch eine illustre Geschichte, weil er selber auch gerade in einer persönlichen, wie soll ich sagen, Umentwicklung war. Aber es war dann vorübergehend, war das eine heiße Geschichte, würde ich mal sagen, die uns auch veranlasst hat, mal mit dem Polizeihubschrauber an den Ort zu fahren, wo er sich dann aufgehalten hat, um ihn dann direkt zu überprüfen. Aber es war dann sehr schnell klar, dass eben alles erfunden war.
Eine andere Spur kommt allerdings dann aus Österreich. Das ist Ende November, da meldet sich das Landeskriminalamt in Tirol. Und sie erfahren von den Kollegen dort, dass 2014 eine junge Frau in Kufstein ermordet worden war. Und es gäbe möglicherweise Parallelen zum Mord an Caroline und dem in Freiburg. Was dachten Sie da?
Also es war ja so, dass nicht nur die Kollegen aus Österreich sich bei uns gemeldet haben, sondern, was völlig üblich ist in solchen Situationen, aus ganz Deutschland haben sich Dienststellen gemeldet, die entweder ungeklärte Fälle haben oder geklärte Fälle haben, und die irgendwelche Übereinstimmungen vermutet haben. Das heißt, man vergleicht Fälle, die in der Vergangenheit geschehen sind, sowohl geklärte als auch ungeklärte, um womöglich einen Zusammenhang zu erkennen. Insofern war der erste Kontakt der Österreicher, dass eventuell eine Übereinstimmung vorliegen könnte, jetzt noch nicht atemberaubend. Das war einfach ein routinemäßiger Austausch der Informationen. Tatsächlich gab es, was Opfertyp anbelangt, also zwei junge Frauen, gab es Parallelen. Es gab auch Parallelen, dass wir von den Österreichern wussten, dass das Opfer erschlagen wurde, dass dort auch die Tatwaffe gefunden wurde und dass wir für unseren Fall aufgrund der Experten wussten, dass es sich auch um einen eisenstangenähnlichen Gegenstand handeln könnte. Wir hatten die Tatwaffe nicht, wir haben sie ja bis heute nicht, aber mehr Parallelen gab es zu dem Zeitpunkt nicht.
Die Wende kam dann allerdings, als der Mord in Freiburg aufgeklärt wurde. Der Täter wurde gefasst. Das hörten Sie, das übermittelten Ihnen die Kollegen aus Freiburg. Dachten Sie jetzt in dem Moment, jetzt ist auch unser Fall gelöst?
Es war die Erkenntnis, dass ein junger Flüchtling die Tat begangen hat in Freiburg und dass wir natürlich jetzt den Fokus darauf setzen, festzustellen, inwiefern kommt er für Endingen in Frage. Das ist die naheliegendste und die Hypothese Nummer 1 war aber auch klar.
Die Dieser Podcast ist für heute zu Ende. Damit ihr aber die Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken könnt, hätten wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Worum es geht, das hört ihr jetzt.
Das ist ein Wespennest, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Egal, es ist wie wenn man in den Keller geht und nicht nur eine Leiche findet.
Am 19. Juni 2020 verschwindet Jan Marschalek. Er türmt Hals über Kopf. Im Privatjet von München über Wien nach Minsk. Zurück lässt der Manager einen Scherbenhaufen namens Wirecard.
Dann dieser Marschalek, der Vollbetrüger war.
Während seine Kollegen verhaftet werden, macht sich Interpol auf die Suche nach ihm. In Chasing Marschalek gehen wir dieser unfassbaren Geschichte nach.
Ich war überzeugt davon. Ich hätte meine Großmutter verkauft.
Sie haben halt Geschäfte abgewickelt, die normale Banken nicht machen.
Bis es im Sommer 2020 knallte.
Ich bin Bettina Waiguni, Journalistin und Buchautorin. Mit einem Team von Investigativreporterinnen bin ich seit 9 Monaten auf der Suche nach Jan Marschalek und dem verschwundenen Schatz. Es geht um seine Verbindungen zu Mafia und Geheimdiensten und einen seltsamen Tod in Manila. Ein undurchsichtiger Typ, ein Phantom.
Ich hätte gedacht, vielleicht ist ein Waffenhändler.
Ist er nur ein charmanter Hochstapler?
Hatte diese sexy, machtvolle Aura.
Oder ein eiskalter Milliardenabzocker?
Das ist unvorstellbar, was hier abgegangen ist. Das macht sprachlos, das ist noch untertrieben. Das ist kriminell.
Und die Frage ist, warum blieb der Betrug so lange unentdeckt? Gab es Rückendeckung von ganz oben? Und wo ist der Mann, der vieles aufklären könnte?
Ich vermute, der ist in Russland und lässt sich komplett umoperieren und ist ein neuer Mensch danach.
Also ein DAX-Konzern, der seinen besten Kunden große Summen Bargeld in Aldi-Tüten übergibt, ist mir überhaupt noch nicht untergekommen. Aber auch da, niemand sagt was, niemand stellt Fragen.
Ich habe jeden Morgen, montags bis freitags, eine E-Mail bekommen. Nicht von Wirecard, sondern von anderen Personen. Mit den täglichen Auszahlungen und mit dem Hinweis, dass Geld überwiesen wurde, auf welches Bankkonto und von welchem Bankkonto ich die Checks jetzt ausstelle.
Das ist ein Betrug. Ich weiß, dass es andere Kanäle gab bei der Wirecard, wo Firmen angekauft wurden, die etwas in die dünkleren Seiten gingen.
Dann dieser Marschalek, der die absolute kriminelle Energie gebracht hatte.
Das, was die machen, das kennst du nur aus dem Fernsehen. Lass die Finger von Wirecard. Die kommen aus dem Rotlichtbereich, die sind nicht zimperlich. Pass auf, was du da machst.
Und dann hatte ich so eine Zigarette in meiner Hand und habe sie dann so in sein Gesicht gepustet, den Qual ein paar Mal. Der war halt so ein bisschen eingeschüchtert. Und dann stand er so an der Wand. Guck mal, in der Türkei kostet Menschenleben 1.000 Dollar. Das Einzige, was hier jetzt fehlt, sind die 1.000 Dollar.
Chasing Marschalek ist ein AudioNow Original. Nur auf AudioNow. AudioNow.